Hätte man mich vor 20 Jahren etwa gefragt, was ich zum Thema Pfingsten denken würde, hätte man das mal gemacht, hätte ich vermutlich gesagt, ich stehe mit Pfingsten ein wenig auf Kriegsfuß. Vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber das war so eigentlich meine Empfindung. Klar, man kennt von Kindesbeinen auf, wenn man Jungscher, wenn man das Teenagerkreis, Jugendkreis besucht hat, wenn man auf Freizeiten gefahren ist, Gottesdienste besucht hat. Es ist klar, was Pfingsten passiert ist. Es ist verständlich. Man kann es nachlesen, man hat Predigten darüber gehört, man hat die Texte selber gelesen. Es ist alles irgendwo klar gewesen. Und doch habe ich den Eindruck gehabt, ich stehe so ein bisschen damit auf Kriegsfuß. Weihnachten? Ja. Das ist irgendwo greifbar, das ist irgendwo fassbar, da kann man was mit anfangen. Auch die Frage Karfreitag, Ostern, ja, das war für mich wesentlich näher. Aber Pfingsten, wo dann beschrieben wird, dass der Geist herabfällt, ich habe mich immer gefragt, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Und dann habe ich natürlich mitbekommen, dass irgendwo immer das Thema Heiliger Geist Thema von Auseinandersetzungen in den Gemeinden war. Nicht nur in meiner Gemeinde, sondern in den Gemeinden allgemein. Warum? Da ist ja etwas gesagt worden über den Heiligen Geist mit den Gaben, die er austeilt. Und irgendwie hat das aber nicht zu einer Einigkeit in der Gemeinde geführt, sondern zu Streit und Auseinandersetzungen. Da gab es besondere Gaben, besonders die Sprache oder die Gabe der Sprachenrede. Die einen waren ein bisschen erstaunt darüber, dass sowas im Neuen Testament stand und andere waren überzeugt, dass besonders das im Neuen Testament zu stehen habe. Da gab es Gruppen, die gesagt haben, wer wirklich Christ ist, der muss diese Gabe haben. Es reicht nicht zu glauben und getauft zu sein, sondern man muss noch einmal mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und alle, die diese Gabe nicht haben, denen fehlt was. Die müssen sich darum bemühen. Ich habe diese Gabe nicht. Fehlt mir deswegen etwas? Das war zum Beispiel ein solcher Punkt. Oder dann später auch in der Gemeinde. Ich habe mal einen Heilungskongress, eine Heilungsveranstaltung erlebt. 3,5 Stunden und ich bin vorzeitig dann noch gegangen. Und es war, entschuldigen, wenn ich das so sage, abstoßend. Mehrere tausend Menschen in einer großen Halle in Frankfurt, da ging die Post ab, sage ich Ihnen. Da lief einer, wie von der Tarantel gestochen, unten in der Bahn rum, als wäre er von Sinnen. Leute fielen um, blieben liegen, schrien, stöhnten, alle möglichen Laute und das war Thema Heiliger Geist. Und dann noch das für mich Schwierigste überhaupt. Dann gab es solche Veranstaltungen, wo gesagt wurde, diejenigen, die krank sind, sollen kommen, denn sie können gesund werden. Glaube und du wirst gesund. Und dann sieht man Menschen, die in Rollstühlen angefahren kamen, die wurden in die Halle hineingeschoben, über ihnen wurde gebetet und sie konnten nicht aufstehen. Und ihnen wurde dann gesagt, du glaubst nicht genug. Denn wenn du glaubtest, dann würdest du jetzt aufstehen. Das ist doch so, doch ist die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann wurde ihm gesagt, Gabe der Krankenheilung ist vorhanden. Keiner soll krank bleiben. Heiliger Geist. Das führte dazu, dass andere sich von diesem Thema ganz distanziert haben und gesagt, das ist mir irgendwie gefährlich, diese Geschichte. Und Pfingsten wurde so ein wenig auch unter den Tisch gekehrt. So meine persönlichen Erfahrungen, meine persönlichen Geschichten damit. Und was ich mir immer wieder vorgestellt habe, beziehungsweise ich festgestellt habe, ist, dass man das Thema Heiliger Geist vor allen Dingen auf die Geistesgaben reduziert hat. 1. Korinther 12 bis 14, ein längerer Abschnitt, aber eigentlich über die Geistesgaben nur ein kurzer, relativ kurzer Abschnitt und dann werden die Gaben genannt, die in besonderer Weise verliehen werden und dann steht eine Reihe von Gaben dort im Neuen Testament, aber es werden eigentlich nur wenige herausgepickt, nämlich die Gabe der Sprachenrede und die Gabe der Krankenheilung. Die Gabe des Dienstes, der Diakonie, habe ich immer so einen Eindruck gehabt, die ist nicht so spektakulär, da bemüht sich kaum einer drum. mein Eindruck an dieser Stelle. Und somit habe ich mich immer Pfingstpredigten genähert, hatte immer so ein komisches Gefühl im Bauch, was machen wir eigentlich am Pfingsten? Nun stehe ich auf der anderen Seite, ich höre jetzt nicht, sondern ich rede. Das ist immer eine besondere Situation. Aber für mich war so ein Punkt, wo ich entdeckt habe, dass es Abschnitte im Neuen Testament gibt, wo das Wirken des Geistes in besonderer Weise beschrieben wird, die aber gar nicht so sehr genannt werden. Die längsten zusammenhängenden Abschnitte über das Wirken des Geistes stehen im Johannesevangelium. Nicht bei Paulus. Paulus nennt es an verschiedenen Stellen und er rechnet mit dem Wirken des Geistes, gar keine Frage. Aber die längsten zusammenhängenden Abschnitte darüber, was der Geist denn nun tut, was er macht, steht im Johannesevangelium. Das war für mich wirklich eine Offenbarung, eine Hilfe zum Verständnis. Und seitdem stehe ich mit Pfingsten nicht mehr auf Kriegsfuß. Hat für mich wirklich auch etwas getan, wo ich merkte, das hilft mir zum Verstehen. Einen Abschnitt möchte ich herausgreifen heute Morgen, Johannes 14, die Verse 15 bis 26. Johannes Evangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 26. Und es fängt dann so an. Jesus sagt zu seinen Jüngern, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und auch ihr sollt leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit dieser Abschnitt über den Heiligen Geist im Johannesevangelium. Ich möchte einige Punkte herausgreifen, die, denke, verdeutlichen, was hier über den Heiligen Geist gesagt wird. Ein erstes, die Zusage und der Zuspruch, der Heilige Geist ist bei denen, die Gott lieben. Der Heilige Geist ist bei denen, die Gott lieben. Dieser Abschnitt, Johannes 14, ist ein Teil der sogenannten Abschiedsreden Jesu. Nur hier im Johannesevangelium wird deutlich, wie Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass er nicht mehr da sein wird. Dass diese Zeit, die sie mit ihm erlebt haben, es ist gar nicht genau klar, wie lange die öffentliche Wirksamkeit Jesu war, zwischen 1 und 3 Jahren wird gemutmaßt, aber es war eine längere Zeit, in der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und Jesus sagt nun, jetzt, nachdem wir oder wenn wir nach Jerusalem hinaufgehen werden, dann wird etwas Besonderes passieren. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Es wird sich alles ändern. Und er sagt am Anfang dieses Kapitel 14, euer Herz erschrecke nicht. Das ist so eine Art Vorzeichen, unter dem im Grunde genommen diese Abschiedsreden Jesu stehen. Er sagt, erschreckt nicht. Das, was jetzt kommen wird, wird euch durcheinander bringen. Es wird euch verändern. Es wird euch durchschütteln und durchrütteln. Ich werde nicht mehr so bei euch bleiben können, wie es vorher gewesen ist. Das war für die Jünger ein Schock. In vielfacher Hinsicht. Sie sind doch offensichtlich davon ausgegangen, dass nun etwas Besonderes passiert, aber so in der Art und Weise, dass eben Jesus nicht weggeht, sondern dass er seine Herrschaft sichtbar aufrichten wird. Sie erwarteten, was jetzt so in Galiläa und Umgebung passiert ist, wird nun dazu führen, dass er sichtbar sein Reich aufrichten wird. Alle Welt wird es sehen. Ja, und sie werden natürlich die besten Plätze dabei haben. Das haben sie natürlich auch vermutet. Etwas Besonderes wird passieren. Und Jesus sagt, nein. Leiden und Sterben wird passieren. Ich werde leiden, ich werde sterben. Und er fügt dann an verschiedenen Stellen hinzu, das, was mit mir geschehen wird, wird an euch ebenso nicht vorübergehen. Stellt euch darauf ein. Das ist eure Realität. Eben nicht das Herrschen, nicht das Sichtbarsein in irgendeiner Weise von Größe, Macht und Power, sondern im Grunde genommen Kreuzesnachfolge. Kreuzesnachfolge. So in anderen Evangelien, aber eben in besonderer Weise hier auch im Johannesevangelium. Erschreckt nicht. Aber dann sagt er etwas anderes noch und sagt, warum sollen sie denn nicht erschrecken? Ich gehe zwar weg, ich werde so nicht mehr da sein, aber ich werde euch jemanden senden, beziehungsweise ich werde den Vater bitten, dass er jemanden sendet, der bei euch ist. So wie ich bei euch gewesen bin, wird es weitergehen, jemand anders wird bei euch sein. Und heißt es hier im Vers 17, er bleibt bei euch und in euch. Und hier merken wir, dass Jesus im Grunde genommen sagt, es wird sich verändern, aber es wird sich auch so verändern, dass es für die Jünger positiv sein wird. Wenn sie Jesus erleben wollten damals, dann mussten sie zu ihm kommen, dann mussten sie mit ihm unterwegs sein. Sie mussten leiblich bei ihm sein und er bei ihnen. Die Situation, die sich dann einstellen wird, ist etwas anderes. Dieser Tröster, den Gott senden wird, wird in euch sein, in den Jüngern sein, in ihnen leben. Der Heilige Geist ist bei denen, die Gott lieben. Es wird sich ändern, es wird eine Menge Herausforderungen geben, so bereitet Jesus seine Jünger vor. Aber das Entscheidende ist doch, dass ihr wissen sollt, nennt das mal in dem Liedanfang, Gott ist gegenwärtig. Das ist eure Hoffnung, das ist der Zuspruch, den ich euch mitgeben werde. Gott ist gegenwärtig im Wirken seines Geistes. Jesus spricht seinen Jüngern zu, dass er durch das Wirken in seinem Geist bei ihnen ist, in uns ist, mit uns ist. Um Gott zu begegnen, müssen wir nicht besondere Wallfahrtsstätten aufsuchen. Wir müssen nicht nach Lourdes oder woanders hin pilgern, um Gott besonders nahe zu sein. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir müssen nicht bestimmte heilige Orte aufsuchen, wir müssen nicht bestimmte Dinge erleben, sondern wir dürfen uns das zusprechen, Gott ist da. Das ist gerade doch, denke ich, eine Hilfe in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, schwierig wird, wo Anfechtungen da sind. Gott ist da. Der Heilige Geist wohnt in uns, so Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 9. Und wann passiert denn das? Und im Grunde genommen ist doch klar, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, hat er den Heiligen Geist. Das ist nicht gebunden an besondere Erfahrungen, nicht an eine weitere Geistestaufe. Der Heilige Geist ist dort, wo Menschen an Jesus Christus glauben. Bei uns, unter uns, in uns, in ihnen. Das ist doch die Zusage, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und die merken, dass diese Abschiedsreden einen ganz stark seelsorgerlichen Charakter haben. Egal, was da passiert, egal, was da auf euch zukommen wird und was ihr erleben werdet, ich bin bei euch, nicht mehr leibhaftig, aber durch den Heiligen Geist. Ich bin bei euch. Ein zweites. Dieser Geist ist ein Geist der Kontinuität. Ein Geist der Kontinuität. Hier heißt es, er wird in euch sein. Er wird in euch bleiben. Dieses Wort bleiben ist ein Lieblingswort bei Johannes im Johannesevangelium. Dieses kleine Wort ist wieder ein Lieblingswort und ein ganz zentrales, auch theologisch gebrauchtes Wort. Was meint es? Wir können uns das so vorstellen, und Luther hat das versucht zu übersetzen mit den Worten, ich will eine Wohnung in euch nehmen, oder er wird eine Wohnung in euch nehmen, Wohnung bereiten. Nun ist es so, dass das Wort für uns Wohnung oder gar das alte Wort bleibe immer einen sehr vorläufigen Charakter hat. Ich habe mich letztens nochmal mit meiner eigenen Familiengeschichte beschäftigt, aus bestimmten Anlass, und dann haben wir festgestellt, dass im Grunde genommen eine Familie über Generationen an einem Ort wohnte. Das Haus wurde vererbt an die nachfolgende Generation. Ganz stark war es an einen Ort gebunden. Und ich vermute mal, wenn Sie in Ihre Familiengeschichte hineinschauen, ganz lange Zeit ist das mit einem Ort verbunden. Manchmal sogar mit einem Haus, mit einem Grundstück verbunden. Und in alten Zeiten, in Israel war es ja noch viel stärker, dort war die Frage der Wohnung, des Wohnungnehmens auch mit Gottes Verheißung verbunden. Das Land hat ja immer auch eine theologische Bedeutung. Wohnen, das heißt, etwas auf lange Sicht hin tun. Dauerhaft sein. Das bedeutet, dass an dieser Stelle Jesus deutlich sagt, dieser Heilige Geist, er ist bei euch und er wird bei euch bleiben. Ein Geist der Kontinuität, der nicht bei der erstbesten Gelegenheit versucht, wieder wegzugehen. Warum sollte er? Ein seelsorgerliches Anliegen Jesu ist doch deutlich, dass die Jünger Jesu nicht nur einen guten Anfang nehmen, sondern dass der Glaube bis ans Ende besteht. Das ist nicht unser Verdienst, sondern das Wirken des Geistes, dass wir glauben, im Glauben bleiben können, dass unser Glaube gestärkt wird und erhalten bleibt. Vers 16 wird das unterstrichen, noch einmal auch in unserem Text an dieser Stelle, dass er bei euch sei bis in Ewigkeit, bis dahin, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Auch über den Tod hinaus, eine Gemeinschaft, die der Tod nicht aufbrechen kann. Das ist doch die Hoffnung, die Christen haben. Wir wissen nicht, was nach dem Tod genau passieren wird. Aber wir wissen, wir sind mit unserem Herrn verbunden. Durch das Wirken des Geistes. Warum betone ich das so? Ich erlebe immer wieder, auch in seelsorgerlichen Gesprächen, dass Menschen an dieser Stelle anfangen zu zweifeln. Was passiert, wenn ich Fehler mache? Was passiert, wenn ich sündige, wenn ich etwas Falsches tue? Ich weiß noch, an meiner Jugendzeit, da war es ganz extrem, da hat jemand gesagt, stell dir vor, heute Nacht stirbst du. Wie wirst du da vor deinem Herrn stehen? Das wurde an Christen gestellt, nicht an Nichtchristen. Als ob an dieser Stelle etwas von unserem Verhalten, ein kurzfristiges unseres Verhalten, das Handeln Gottes in Frage stellen könnte. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Natürlich geht es darum, den Geboten Gottes zu folgen und Sünde zu bekennen. Das ist nicht die Frage. Aber unser Verhalten kann das Verhalten Gottes doch nicht aufheben. Der Heilige Geist hat sich aufs Bleiben eingerichtet. Das ist doch das Entscheidende an dieser Stelle. Gott hat sich bei uns aufs Bleiben eingerichtet. Das ist doch die bleibende Botschaft vom Pfingsten. Den Zuspruch, den wir hören können. Gott hat sich bei uns, bei Ihnen aufs Bleiben eingerichtet. Noch einmal, das ist gerade in Zeiten, in denen der Glaube schwierig wird, ein ganz großartiger Zuspruch. Gott will bei dir bleiben und will dich ans Ende bringen. Ein drittes. Gott schickt uns einen Tröster. Einen Tröster. Dieses Wort kommt eigentlich nur hier beim Johannes vor. Er nennt auch das andere Wort Heiliger Geist, so wie wir es in anderen Schriften des Neuen Testamentes finden. Apostelgeschichte, Herr Paulus, wie auch immer. Aber hier wird noch ein anderes Wort überliefert. Er wird euch einen Tröster schicken. Das Wort wird vielleicht ein wenig verständlicher, wenn wir uns die lateinische Übersetzung anschauen. Er wird euch einen Advocatus an die Seite stellen. Advokat. Kennen Sie das aus der Werbung? Gab es früher mal Advokat. Rechtsanwalt, Beistand. Jemand, der in einem Verfahren jemandem an die Seite gestellt wird, der die Sache eines Angeklagten vertritt. Darum geht es. Und dieses Element schwingt hier mit. Einen Anwalt. Jemanden, der mir an die Seite gestellt wird, der für mich eintritt. Jesus beschreibt das einmal so, dass er sagt, auch ihr werdet in Verfolgungssituationen kommen. Dann macht euch, ich sage das mal mit meinen Worten, keinen Kopf darum, was ihr dann sagen werdet. Euch wird es dann gegeben, der Heilige Geist wird euch dann sagen, was ihr zu tun und was ihr zu sagen habt. Ein Anwalt, der uns vertritt. Aber das Schöne bei diesem Wort ist, es ist nicht nur eine Bedeutung, nicht nur das Anwaltliche, nicht nur den Beistand, nicht nur der uns hilft und zur Seite tritt, sondern eben der auch tröstet. Der wirklich Worte hat, die einen Menschen wieder aufatmen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Wenn man Menschen sagt, jemand sieht bedrückt aus, gedrückt aus, dann hat man sich das wirklich vorstellen, dass jemand gebeugt wird, nach unten schaut und wenn man da gebeugt ist, ich weiß nicht, ob Sie nachvollziehen können, man sieht ja nur noch den Nächsten, man sieht ja nur das Umfeld. Und wenn jemand wieder aufatmen kann, dann hat man den Eindruck, er kann wieder gerade sehen, er kann wieder weit in die Weite schauen. Tröster. Jemand, der uns wieder aufatmen lässt. Auch ein sehr bildhaftes Wort, aber eben auch noch etwas anderes, nämlich jemanden, der zurechtweist. Auch dieses Element dürfen wir nicht vernachlässigen. Dieser Geist ist bei denen, die Gott lieben. Er hat sich auf Bleiben eingerichtet. Er will trösten, er will helfen, er will zurechthelfen. Das ist doch die Grundbotschaft von Pfingsten. Sie merken an dieser Stelle, dass diese Verlagerung auf die Geistesgaben, auf bestellte Geistesgaben, völlig unangemessen ist, wenn wir über den Heiligen Geist reden. Jemand hat es mal so formuliert, ohne den Heiligen Geist könnten wir gar nicht glauben. Er erhält unseren Glauben. Ganz elementar für unser tägliches Leben. Ein viertes. Er ist der Geist der Wahrheit. So hier in diesem Abschnitt Vers 17, aber auch in Kapitel 16, Vers 13 noch einmal. Ein Geist der Wahrheit. Wenn man heute fragt, was ist Wahrheit, dann sagen meistens eben Menschen, dass zwei Aussagen übereinander stimmen, dass sie nicht voneinander abweichen, dass sie zutreffend sind. Nach alttestamentlichem Verständnis hat Wahrheit erstmal zunächst einen völlig anderen Charakter. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann ist jemand, der wahrhaftig ist, einer, der treu ist. Etwas scheint für uns merkwürdig zu sein, aber Wahrheit ist eher im Sinne von Wahrhaftigkeit, also jemand, der sich als zuverlässig erweist. Jemand ist dann wahr, wenn er etwas tut, was der Gemeinschaft dient, was der Gemeinschaft untereinander und der Gemeinschaft mit Gott dient. Gott ist ein wahrer, wahrhaftiger Gott. Warum? Weil er treu ist. Weil er zu dem steht, was er gesagt hat, dass auf sein Wort man sich verlassen kann. Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue. Geist der Wahrheit, das ist noch einmal eine Aussage über den Geist selbst. Er ist in diesem Sinne ein Geist der Wahrheit, ein wahrer Geist. Warum? Weil er zuverlässig treu ist. Nicht anders. Kein Trugschluss, sondern etwas, worauf man sich verlassen kann. Dieser Geist ist zuverlässig. Geist der Wahrheit. Das heißt aber auch, dass er Menschen in diese Wahrheit führt. dass er Menschen anleitet, selbst nun wahrhaftig zu sein, selbst treu und zuverlässig zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur einmal im Jahr über Pfingsten nachzudenken, sondern dieser Geist der Wahrheit will bei uns so wirken, dass wir selbst etwas davon abbekommen, davon etwas mitbekommen, was es heißt, Entschuldigung, dass es heißt, treu, zuverlässig zu sein. Menschen zu sein, auf die man sich verlassen kann. Übertragen Sie das mal bitte auf Ihr Leben. Der Heilige Geist will uns zu Menschen machen, die treu zu dem stehen, was im Neuen Testament, im Alten Testament steht. Will uns zu Menschen machen, die selbst treu und zuverlässig sind. Uns zu Menschen machen, auf die andere sich verlassen können. Vielleicht wird man irgendwann mal über uns sagen, die Christen sind zwar manchmal ganz schön komisch, aber auf die kann ich mich verlassen. Das sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Wenn die etwas sagen, dazu stehen sie. Sie sind treu. Sie sind zuverlässig. Sie sind wahrhaftig. Das will der Heilige Geist aus uns machen. Und Sie merken an dieser Stelle wirklich, dass es nicht nur einmal im Jahr der Fall ist, sondern dass Pfingsten etwas ist, was uns in eine Bewegung, in eine Abhängigkeit von Jesus Christus hineinführen will. Und deswegen ist nicht umsonst dieser merkwürdige Satz am Anfang, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Treue, Zuverlässigkeit hat etwas damit zu tun, dass man in Übereinstimmung mit dem steht, was Jesus selbst gesagt und getan hat. Wer mich liebt, der tut das, was ich sage. Der tut das, was ich gesagt habe, was ich den Menschen mitgebracht habe. Ein Geist der Wahrheit, aber das heißt noch mehr. Das heißt auch, dass der Geist die Möglichkeit hat, deutlich zu machen, wo etwas nicht richtig ist. Etwas aufzudecken, wo eben etwas falsch läuft, wo etwas nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes passiert. Und jetzt wird, lassen Sie mich das mal zugespitzt sagen, Pfingsten zu einer ganz gefährlichen Angelegenheit. Warum? Weil der Geist auch wirken will und deutlich machen will, wo etwas noch nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist. Wo wir falsch liegen. Wo etwas noch nicht in Ordnung ist. Er will uns zu einer klaren, aufrichtigen, wahrhaftigen Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, aber auch zu unserem Nächsten führen. Eine Gemeinde, in der der Heilige Geist wirkt, ist eine Gemeinde, in der Schuld auch aufgedeckt werden kann. Nicht im Sinne, um Leute an den Pranger zu stellen, sondern um deutlich zu machen, dass wir hier noch unterwegs sind, dass wir alle davon leben und unterwegs sind auf dem Weg der Nachfolge. Und hier merken wir, ich habe das gerade so genannt, dass das Wirken des Geistes gefährlich werden kann. Gefährlich nicht im Sinne, dass es schädlich ist, aber lebensverändernd ist, aufdeckend ist. Wenn wir um das Wirken des Geistes bitten, wenn wir darum bitten, dass er wirkt bei uns und in der Gemeinde, ich komme nochmal auf die Frage der Geistesgaben zurück. So steht das eher am Rande. Sondern das Wirken des Geistes ist zunächst einmal doch darin deutlich, dass er tröstet, ermahnt, aber auch zurechtweist, aufdeckt, Schuld deutlich macht, sodass etwas in Ordnung gebracht werden kann. Ein Geist der Wahrheit an dieser Stelle. Und ich denke, wenn wir darum bitten, dass der Geist bei uns wirkt, dann dürfen wir uns auf einiges gefasst machen. Dass hier Veränderungen da sind. Ein letzter Punkt, der das noch einmal abrundet und deutlich macht, worum es eigentlich ankommt. Der Geist ist ein Geist, der uns zu Christus hinweist. Ich glaube, das ist so der Punkt, der vielleicht das alles am besten noch einmal zusammenfasst. Für mich ein Bild, was für mich vor einigen Jahren mal sehr deutlich war und hilfreich gewesen ist, um das Wirken des Geistes zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal im Theater waren oder in Veranstaltungen waren, Musical und so. Denn es ist ja so, dass in einem solchen Aufführungsraum gibt es ja eine meistens großartige Beleuchtung. Und Sie sehen meistens dann, dass es einen Scheinwerfer oder mehrere Scheinwerfer gibt, die auf den Hauptdarsteller gerichtet wird, die handelnden Personen. Und alles andere wird dann manchmal ins Dunkel getaucht und man merkt, das ist die Person, um die es geht, das ist jetzt die Handlung, die im Mittelpunkt steht. Und das war für mich so ein Bild, um das Wirken des Geistes zu verstehen. Der Geist ist der Gestalt, dass er im Grunde genommen den Fokus auf Jesus Christus richtet. Auf ihn, um ihn geht es. Um ihn geht es. Das ist das Interessante, dass der Heilige Geist zwar im Neuen Testament wie eine Person beschrieben wird. Er handelt wie eine Person. Und später in den Jahrhunderten hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist ja zusammenfinden könnten und wie man das beschreiben kann. Und er wird wie eine Person beschrieben. Wir sehen es gerade hier im Johannesevangelium. Aber interessanterweise ist im ganzen Neuen Testament eine Verehrung des Heiligen Geistes an sich kaum zu erkennen. Höchstens im Sinne, komm, Heiliger Geist, wirke bei uns. Und wirke bei uns so, dass das Werk Christi in den Mittelpunkt gestellt wird. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Christus selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Auf ihn zu verweisen, das, was er gesagt hat, wie er gehandelt hat. Das finde ich das Entscheidende an dieser Stelle. Der Heilige Geist weist auf Christus hin. In einem alten Kirchenlied heißt es einmal so, uns gib uns deinen guten Geist, der uns stets zu Christus weist. Und ich habe den Eindruck, dass das genau zusammenfasst an dieser Stelle, was das Wirken des Geistes ist. Ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus Christus. Und die Frage ist ja manchmal immer, was ist jetzt dran in einer Gemeinde? Manchmal fragen sich Gemeinden, wenn Entscheidungen dran sind, wichtige Entscheidungen dran sind, was ist dran? Und die alles entscheidende Fragestellung heißt, weist es zu Christus. Wird damit Christus verherrlicht? Wird damit unser Herr in den Mittelpunkt gestellt? Ist er derjenige, um den es geht? Bitten um das Wirken des Geistes heißt, was können wir tun, damit Christus größer wird? Und auch hier an dieser Stelle, ich greife nochmal die Frage nach den Geistesgaben auf. Und auch hier ist Paulus an der Stelle in 1. Korinther 14 sehr deutlich. Die Gaben dienen nicht für einen selbst, sondern sie dienen zur Auferbauung des Leibes Christi. Des Leibes Christi zur Auferbauung. An dieser Stelle wird deutlich, worum und was der Heilige Geist macht. Er wirkt und er weist und er stellt Christus in den Mittelpunkt. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich vor 20, 25 Jahren gesagt hätte, ich stehe mit dem Pfingstfest auf Kriegsfuß. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass ich das nicht mehr tue. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Pfingstfest für mich entdeckt als ein ganz wesentliches Fest im Kirchenjahr. Ich habe so meine Fragen mit den Geistesgaben immer noch, das ist keine Frage. Aber ich merke, wie sehr wir darauf angewiesen sind, um das Wirken des Geistes zu bitten. Dass er wirkt. Warum? Weil er bei uns ist. Er ist uns zugesagt. Weil er ein Geist der Kontinuität ist. Weil er ein Geist, der uns tröstet, ermahnt, zurechtweist. Weil er ein Geist ist, der auf Christus hinweist und der wahrhaftig ist. Das haben wir bitter nötig. Als Zuspruch und Anspruch. Darum dürfen wir um das Wirken des Geistes bitten. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander beten. Und es wäre schön, wenn es Zeichen der Ehrerbietung zum Gebet aufstehen könnten. O komm, du Geist der Wahrheit, ziehe bei uns ein. Wirke, Herr, durch deinen Geist bei uns, so singen wir es manchmal in Liedern, und wir merken, wie wichtig es ist. Himmlischer Vater, du hast uns diesen Geist gegeben, geschenkt. Er wohnt in uns. Er trägt und erhält unseren Glauben bis an unser Ende. Das ist ein guter Zuspruch, den wir brauchen, gerade in schwierigen Zeiten, Herr, dass du mit deinem Geist bei uns bist. Danke dafür, dass dieser Geist uns tröstet. Uns fängt, uns auffängt, uns aber auch ermahnt und zurechtweist, weil wir es immer wieder nötig haben, weil wir das Falsche tun. Ich danke dir, Herr, dass wir diesen Geist haben, dass wir heute hier Pfingsten feiern können und wissen können, dass du da bist, durch deinen Geist. Wir Gemeinschaft mit dir und untereinander haben. Und wir bitten dich, Herr, dass du bei denjenigen jetzt bist, die in besonderer Weise diesen Trost nötig haben, die verzweifelt am Boden sind. Herr, begegne ihnen neu, wirke bei ihnen und wirke bei uns im persönlichen Leben und in der Gemeinde immer wieder neu, dass wir uns auf dich ausrichten und mehr und mehr erkennen, Herr, was dir und deinem Willen dient. Wirke durch deinen Geist, nicht nur heute, sondern immer, Herr. Danke, dass wir daran erinnert wurden und dass das deutlich wird, wie nötig es ist, dass du mit deinem Geist unter uns und bei uns wirkst. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.